Herr Düring, Sie haben den zweiten Teil des Telefonats nicht erzählt. Ich habe darauf geantwortet, das finde ich so schwierig. Ich muss mal schauen, was ich daraus machen kann aus der Fragestellung. Was will ich jetzt versuchen? Ich möchte eine vielleicht zu den bisherigen Referaten etwas andere, eben doch juristische Perspektive, verfassungsrechtliche Perspektive einzubringen, will aber nicht verhehlen, dass sie letztlich dann auch viel mit sozialpolitischen Vorverständnissen zu tun hat. Da lässt sich Politik und Recht nicht ganz voneinander trennen. Und anders als Herr Millecke habe ich keine Institution hinter mir, die mich irgendwie hindert, würde meine persönliche Meinung zu sagen. Es ist dann genau umgekehrt. Entschuldigen Sie, jedenfalls kann ich nur für mich selbst sprechen und muss das zum Glück auch nur. Das Grundgesetz verpflichtet die Bundesrepublik Deutschland darauf, ein Sozialstaat zu sein. Die Bedeutung dieses meistens unterschätzten Verfassungsprinzips, das mir als Sozialrechtlerin am Herzen liegt, ist vielschichtig und ich beschränke mich jetzt auf eine Facette. Dem Sozialstaat sind die Lebensentwürfe seiner Bürger nicht egal. Es ist der Verfassungsauftrag des Grundgesetzes, so verstehe ich das, an den Staat, an den Gesetzgeber, an die Verwaltung, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das Leben in der Bundesrepublik lebenswert ist. Und zwar für alle Menschen. Die aktuelle Debatte über das Existenzminimum ist sozusagen die gegenwärtig in der Verfassungsrechtsprechung aktuellste Spielart, aber das gilt eben auch für alle anderen gesellschaftlichen Gruppen und gesellschaftsrechtlichen Fragen. Was folgt daraus? Das im Gemeinwesen verfügbare Einkommen muss also auf alle Menschen in diesem Gemeinwesen verteilt werden. Ich bin bei diesen Verteilungsfragen. Diese Verteilungsmechanismen, die ich jetzt ein wenig anders verstehen will, sind sehr vielfältig. Arbeitslohn hatten wir schon, Kindesunterhalt als klassisch zivilrechtlicher Anspruch wäre ein weiteres. Man könnte viele solche Verteilungsformen auffinden, die im Rahmen der Sozialsysteme kommt hinzu und auf die beschränke ich mich jetzt im Folgenden. Zunächst aber als erste Kernthese meines Vortrags auf einen Bezug der sozialstaatlichen Verpflichtung zur Einkommensverteilung, die ich gerade geschildert habe, zum Thema Finanzkrise. Ich habe Krise in der Fragestellung als Finanzkrise verstanden und tue das hier im Vortrag auch so. Die sozialstaatlich geforderte Einkommensverteilung, die ich ansprach, sichert Nachfrage. Ein funktionierendes Umverteilungssystem hält, wenn Sie so wollen, Nachfrage stabil, egal wie wie stark ökonomische Verteilungsregeln vorher Einkommen zunächst auf bestimmte Gruppen konzentrieren. Damit ist der Sozialstaat ein wichtiger Stabilisierungsfaktor in einer Volkswirtschaft. Ich verstehe hier wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, Stabilisierung etwas anders als die Ökonomen. Das sehen Sie mir bitte nach, dass ich hier terminologisch unscharf bin. Die Frage des heutigen Workshops hatte ich mir so erschlossen, ist gewissermaßen gar nicht richtig erstellt. Es geht nicht so sehr darum, ob durch den Druck der Finanzkrise eine stabilisierende Sozialpolitik schwieriger wird, das war die Fragestellung. Umgekehrt wird die Stabilisierungsfunktion der Sozialpolitik gerade erst in der Finanzkrise wichtig. Sie sprachen vormittag, glaube ich, jemand sprach vom Paradox, das könnte man auch genauso gut umdrehen. Diesen Gedanken von der Wichtigkeit der Stabilisierungswirkung des Sozialstaates möchte ich nun am Beispiel der Alterssicherung verdeutlichen. Sehr abstrakt kann ich dabei zwei verschiedene Systeme unterscheiden. Auf der einen Seite das Umlagesystem, auf der anderen Seite die kapitalgedeckte Altersvorsorge. Für beide Systeme gilt nach den makroökonomischen Grundprinzipien, dass sie das in einem gegebenen Zeitraum verfügbare gesellschaftliche Einkommen umverteilen. Das ist mein sozialstaatlicher Zugriff auf diese Frage. Wirtschaftlich nicht mehr aktive Rentner erhalten jetzt Einkommen. Dies immer von den anderen Akteuren. Die an das Arbeitseinkommen anknüpfende gesetzliche Rentenversicherung belastet die Erwerbstätigen und die Unternehmen. In einem kapitalgedeckten System erfolgt die Rentenauszahlung entweder modellhaft aus der Auflösung der Kapitalanlagen, dann wären also die Geldgeber die Käufer der Anlagegüter oder des Anlagevermögens, also wieder wirtschaftlich aktive Unternehmen, oder die Rentenauszahlung erfolgt, das ist dann in der Realität Lebensversicherer eher der Fall, aus den Kapitalerträgen. Auch in diesem Fall zahlen also die wirtschaftlich Aktiven, die mit dem angebotenen Kapital Investitionen tätigen, letztlich die Renten. Bei dieser Betrachtungsweise besteht also der Unterschied zwischen Umlagesystem und Kapitaldeckung darin, dass das Umlagesystem vom Staat nämlich durch Steuererhebung oder durch Sozialbeiträge, dann den Sozialversicherungsträger, durchgeführt wird, die nicht gewinnorientiert arbeiten und gewissermaßen nur die Verwaltungskosten für diesen Umverteilungsakt benötigen. Ein kapitalgedecktes System basiert hingegen auf einem finanzwirtschaftlichen Mittler. Er hat die Aufgabe der Kapitalanlage und damit der Zinserwirtschaftung. Und diese Mittler sind im deutschen System und auch in anderen marktwirtschaftlichen Systemen Banken und Versicherungen. Sie arbeiten gewinnorientiert. Heute wurde schon gesagt, solange die Kapitalerträge so hoch sind, dass neben den Verwaltungskosten für die Umverteilung, die ja auch dort stattfindet, eben zu den Gläubigern, solange die Kapitalerträge hoch genug sind, dass die Verwaltungskosten auch noch Gewinne für Banken und Versicherungen abwerfen, ist das Kapitaldeckungssystem renditeträchtig und erscheint attraktiver als das Umlagesystem. Die Finanzkrise beendet aber genau diesen Vorteil der Kapitaldeckungssysteme. Denn neben vielen anderen Problemen ist sie von anhaltenden Niedrigzinsen oder sogar von negativen Realzinsen, die wohl länger anhalten, als man sich das bisher vorgestellt hat, geprägt. Diese Zinsentwicklung ist nichts anderes als die Realisierung des in der Kapitaldeckung immer liegenden Risikos. Dieses Risiko war ja auch der Grund für die Zinsgewinne. Letztlich macht also die Finanzkrise nur den Unterschied zwischen Umlage- und Kapitaldeckungssystem in umgekehrter Weise, als wir sie vorher erfahren haben, deutlich. Umlagesysteme sind eben kapitalmarktunabhängig, grundsätzlich jedenfalls, was die Reserven angeht, natürlich nicht. Sie nehmen also weder an den Gewinnchancen noch an den Risiken des Finanzmarktes teil. In einer Finanzkrise, in der die privaten Alterssicherungsinstitute, Banken, Versicherungen, die Gewinnerwartungen nicht erfüllen können, versagen sie in der von mir jetzt in den Mittelpunkt gerückten sozialstaatlichen Funktion als Verteiler von Einkommen zu einer anderen Generation. Das kann durch den Bankrott einer Bank geschehen, dann gehen wir wieder leer aus, oder auch dadurch, dass das Alterssicherungsangebot wegen der geringen Gewinnerwartung so unattraktiv wird, dass die Bürger diese Altersvorsorge ablehnen. Stichwort nicht ausreichende Akzeptanz der Riester-Rente. Auf solche Krisen der Finanzwirtschaft kann der Staat grundsätzlich auf zwei Weisen reagieren. Die eine Möglichkeit ist die Bankenrettung. Haben die Staaten ja gewählt. Die andere Alternative im Grundsatz ist, der Staat hätte das Kapitaldeckungssystem, also das Bankensystem, lassen können, wie es ist, sozusagen den Bankrott hinnehmen. Und stattdessen hätte er subsidiär Auszahlungen von Renten und die Rentengläubiger, wenn Sie so wollen, direkt vornehmen können. Hätten wir noch eine staatliche Post, hätte man sich das so vorstellen können. Der Bankautomat gibt mir meine 400 Euro nicht, gehe ich zur Post, bekomme sie direkt vom Staat, so modellhaft. Es hat etwas zu tun, glaube ich, mit dem, was Herr Milliger vorhin sagte. Man kann gleich sich an die Verlierer wenden, statt das System zu stützen, jetzt in einem anderen Zusammenhang. Das Geld dafür hätte der Staat dann wieder in einem Umlageverfahren, das wäre dann wohl gesteuert, aufbringen müssen. Ich kann politisch nachvollziehen, dass dieser Weg nicht gewählt wurde in der Finanzkrise, aber darauf kommt es mir hier nicht an. Vielmehr kann man an diesen beiden grundsätzlich unterschiedlichen Reaktionsmöglichkeiten erkennen, wie ein Sozialstaat, dem es ja, meine Ausgangsthese, nicht egal ist, ob Altersvorsorge und damit die Lebensentwürfe der Bürger aufgehen, wie der Staat auf Krisen des Mittlersystems reagieren kann. Er kann das System stützen, oder ein eigenes Auffang- oder Ersatzsystem einrichten. Die Stützungsvariante ist ordnungspolitisch marktwidrig. Sie hebelt die Gesetze des Marktes aus und führt dazu, dass der Staat dann die Folgeprobleme des Systemsversagens wieder korrigieren muss. Die Variante Ersatzsystem verlangt einen Staat, der Umverteilung durch Steuern und Abgaben durchsetzen kann. Er muss also stark sein, um eine Steuer Steuern erheben zu können oder einen Steueranstieg machen zu können. Beispiel USA, die Tea Party-Bewegung führt in Amerika dazu, dass man eher alle ordnungspolitischen Grundsätze über Bord wirft, als Steuern erhöht. Für meine verfassungsrechtlichen Betrachtungen kommt es darauf an, dass in beiden Varianten der Staat in der einen oder anderen Weise Gewährleistungsverantwortung für die kapitalgedeckte Altersvorsorge übernimmt. Er kann ja gar nicht anders, weil er Sozialstaat ist und sich daher nicht egal sein lassen kann, ob die Lebensentwürfe der Bürger gelingen.
weil der Sozialstaat, der auf eine kapitalgedeckte Altersvorsorge setzt, auf Finanzkrisen, also im Sinne von Krisen der Finanzwirtschaft, reagieren muss, lässt sich fragen, welche der beiden Reaktionsmöglichkeiten die richtige ist. Das wurde vielleicht schon deutlich, meines Erachtens hat die deutsche Politik die falsche Möglichkeit gewählt. Richtiger wäre wohl die Auffangvariante gewesen. Das kann man nicht nur als ex post begründen, damit, dass bisher die Probleme eher größer als kleiner geworden sind. Auch ist für meinen verfassungsrechtlichen Ansatz nicht entscheidend, dass die gewählte Lösung ordnungspolitisch verfehlt ist. Ausschlaggebend für meinen Anknüpfungspunkt im Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes ist, dass auf sozialpolitische Probleme, die Verteilung funktioniert dann so nicht, wenn das Verteilungssystem zusammenbricht, eine sozialpolitische Antwort hätte gegeben werden müssen. Ich habe eingangs skizziert, dass Sozialpolitik in der Finanzkrise stabilisierend wirkt, jedenfalls wirken kann. Diese Wirkung beruht darauf, dass die Verteilung des verfügbaren Einkommens eben auch in der Krise stattfindet. Ist die Verteilungsfunktion eines dafür in Dienst genommenen Mittlersystems gefährdet, ist es richtig, wenn der Sozialstaat unmittelbar bei der Verteilungsfunktion ansetzt. Lässt er sich hingegen darauf ein, nicht das Verteilungsziel zu sichern, sondern den Verteilungsmittler zu stützen, riskiert er, dass er sich noch weiter von dem eigentlichen sozialpolitischen Ziel entfernt. Zwei Probleme zu bewältigen hat. Er ist immer noch nicht am Ziel und hat außerdem noch den sozusagen kränkenden Mittler am Bein. Findet dies statt, dann wird die Politik destabilisierend. Staatliche Gelder, dramatischer noch staatliche Kreditaufnahme, fließt in Institutionen, die ihre Verteilungsfunktion gerade eingebüßt haben. Bildlich besprochen bleibt das Geld stecken und erreicht nicht die Menschen. Ich habe den Eindruck, dass das ein Problem der Staatskrise und nicht der Finanzkrise Griechenlands ist. Das, auch da denke ich mir, was wäre das einfach, wenn Frau Merkel jedem das Geld in die Hand gedrückt hätte, anstatt dass man es in den griechischen Staat steckt, wo es nie unten ankommt. Kurz, eine stabilisierende Sozialpolitik sollte auf eine Finanzkrise nicht dadurch reagieren, dass sie Institutionen stärkt, die ihre Verteilungsfunktion eingebüßt haben, sondern dadurch, dass sie sie ersetzt und die Verteilungsaufgabe selbst wahrnimmt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.